Ambitioniert, sozial, gerecht. Der Caritas Klima Podcast, Folge 9.
Hallo und herzlich willkommen heute zur 9. Folge des Caritas Klima Podcasts. Mein Name ist Martin Herzog, ich bin Referent beim Deutschen Caritasverband und ausgebildeter Redakteur. Und ja, heute haben wir zum letzten Mal dieses Jahr das Vergnügen miteinander. Aber ihr werdet nicht nur mich hören, sondern auch wieder zwei interessante Studiogäste. Zum einen darf ich gleich noch den Kai Bergmann von Germanwatch begrüßen. Mit dem will ich nochmal so ein bisschen zurückgucken auf dieses verrückte Jahr 2021, was da eigentlich klimapolitisch gelaufen ist und was vielleicht nächstes Jahr noch laufen wird. Und beim großen Interview heute bei mir im Studio Jens Hilgenberg. Er ist Verkehrs- und Mobilitätsexperte beim BUND und mit ihm will ich darüber sprechen, wie die Verkehrswende sozial gerecht gestaltet werden kann und gleichzeitig den Klimaschutz nach vorne bringt. Aber jetzt geht's erstmal ab nach Berlin zu meinem Kollegen Kai Bergmann von Germanwatch.
Klimanachrichten featuring Germanwatch.
Hallo Kai, grüß dich.
Hallo, grüß dich Martin.
Kai, heute wollen wir vielleicht nochmal am Anfang ein bisschen zurückblicken aufs vergangene Jahr. Ist ja ganz schön was passiert 2021. Gibt es denn irgendwie eine persönliche beste oder gute Nachricht aus dem Jahr 2021, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also für mich ist es gerade so eine Melange, wenn ich auf das Jahr 2021 zurückblicke. Also das Durchgreifendste in meinem Arbeitsgebiet in der Klimapolitik war sicherlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Klimaklagen der jungen Generation, wo das Bundesverfassungsgericht einen sehr klaren Beschluss gefasst haben, dass wir schneller werden müssen, dass wir das Klimaschutzgesetz nochmal ambitionierter ausgestalten müssen, was dann ja auch passiert ist durch die alte Bundesregierung noch. Was ich mit total hoffnungsvollem Herzen sehe, ist, dass es eben nicht so eingetreten ist, wie viele geungt haben, dass die Fridays for Future Bewegung an Fahrt verliert und an Durchschlagskraft, sondern dass die Jugend nach wie vor auch in diesem Jahr mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln den Druck weiter aufrechterhalten hat. Und ich habe eine große Hoffnung, die ich jetzt verbinde mit unserer neuen Regierung, mit der Ampelkoalition. Ich stehe gerade noch so ein bisschen unter dem Eindruck, heute Morgen gab es die allererste Regierungserklärung unseres neuen Bundeskanzlers. Und rhetorisch passt da total viel. Also er hat im Blick, dass wir neben der Corona-Krise und der Klimakrise im Grunde genommen zwei große Herausforderungen haben, in der er Worte hat fallen lassen wie: Wir brauchen jetzt wirklich ein neues Aufbruchsjahrzehnt, wir brauchen mehr Solidarität in der Gesellschaft. Das war ein großes Thema für ihn, wo er sagt, wo er auch wirklich Mut gemacht hat. Diese Regierung steht für die weit überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung, die sicherlich verunsichert ist aufgrund dieser Krisenlagen, wo die Politik aber alles dafür tun soll, einen respektvollen Umgang mit den Menschen und niemanden zurückzulassen. Was er adressiert hat, er hat sich auch klar abgegrenzt durch radikale Minderheiten, die man heute auch in unserer Gesellschaft vortrifft, wo er auch sagt, wir sind eine wehrhafte Demokratie und da müssen wir gegenstehen. Und in Bezug auf Klimaschutz hat er eben halt sehr, sehr deutlich gemacht, dass er jetzt in ein Umsetzungsjahrzehnt kommen will, dass schon im nächsten kommenden Jahr die ersten wichtigen Schritte durch seine Bundesregierung eingeleitet werden müssen. Und das lässt mich ja sehr hoffnungsfroh aus diesem Jahr erstmal scheiden. Ich freue mich natürlich jetzt auch auf meine Urlaubstage, wie viele wahrscheinlich der Zuhörer. Und lässt mich hoffnungsvoll ins nächste Jahr.
Na, nur ganz kurz für euch, die zuhören. Heute haben wir den 15.12., das ist der Tag der Aufzeichnung. Wahrscheinlich erscheint die Folge ein bisschen später, nur dass ihr euch nicht wundert. Die Regierungserklärung ist dann vielleicht schon ein paar Tage her gewesen. Jetzt habe ich dich nach deinem, ja, vielleicht so nach den positiven Eindrücken gefragt, aber 2021 hat auch Bad News gehabt, auch in Sachen Klimaschutz. Gibt es denn irgendeine Entwicklung oder irgendeine Tatsache, irgendwas, was 2021 passiert ist, was dich nachdenklich, was dich wütend, was dich unglücklich gemacht hat in Sachen deutsche Klimapolitik?
Ja, sicherlich. Im Grunde genommen aber das lag vielleicht einfach auch an den schon sehr, sehr eingefahrenen Ritualen in der alten Regierung. Also ich blicke immer sehr dankbar auf die 16 Jahre Merkel zurück. Aber trotzdem ist es sie ihr als Einzelindividuum natürlich nicht gelungen, die Regierungsreihen hinter sich zu schließen. Und natürlich brauchte es diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, um der Bundesregierung wirklich aufzuzeigen, ihr seid bei dem Thema hinten dran. Also ihr seid ein Schlusslicht. Wir müssen da wirklich schneller und in der Tiefe detaillierter vorankommen, was Emissionsreduktion angeht. Und zum Glück hat man dann zwar das Klimaschutzgesetz angefasst und nachgeschärft, aber bei den Maßnahmen, die es ja eigentlich braucht, damit man diese neuen Ziele dann auch wirklich erfüllen kann, wurde nicht geliefert. Und das hat dann schon sehr nachdenklich gemacht. Gleichzeitig ist es natürlich diese Stimmung, von der ich eben schon sprach, in der Bevölkerung, dass wir in unseren sozialen Medien, und da muss man aber vorsichtig sein, dass man das nicht überträgt auf den realitätsnahen Mehrheitsverhältnissen, Entschuldigung.
Sehr gut rausgerettet, ja.
Ja. Wenn man das in die Realität überträgt, dass das natürlich auch so Blasen sind, in denen wir uns da im Internet, in den sozialen Medien bewegen. Aber trotzdem macht einen natürlich sehr, sehr nachdenklich, wenn mit ganz viel Fake News und Falschinformationen versucht, Meinungen zu machen, auch im Bereich Klima, wenn engagierte Klimaschützer angegriffen werden im Internet und dann teilweise mit sehr persönlichen Hassmails sozusagen versucht wird, diese Stimmen tot zu kriegen. Das macht einen doch schon sehr, sehr nachdenklich über den Zustand unserer Gesellschaft. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, wie ich es eben schon dargestellt habe, dass in der Realität, auch in meinem Umfeld, die Mehrheit anders tickt. Und da wird wahrscheinlich auch Politik, muss da neues Vertrauen zurückgewinnen und muss erklären können, warum Schritte notwendig sind. Und Schritte notwendig sind, die nicht nur das gerade scheinbar Mögliche realisieren, sondern die uns wirklich mitnimmt in so eine Aufbruchsgesellschaft, in so ein Modernisierungsjahrzehnt, wo nachher wir alle von gewinnen können. Also unser Wohlstand, unsere Gesellschaft insgesamt, auch sozial Benachteiligte, denen man gleichzeitig sozusagen helfen muss in dieser Transformation. Und wie gesagt, dieses Nachdenkliche, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, wo der Status quo im Wahlkampf lag, löst sich bei mir jetzt gerade so auf, dass ich denke, ja, auch mit dem Zuschnitt der neuen Ministerien, mit den neuen Persönlichkeiten, die dort ihre Amtsgeschäfte aufnehmen, kann uns im nächsten Jahr wirklich was gelingen. Nur Politik darf eben halt nicht loslassen und muss den Menschen wirklich erklären und sie mitnehmen. Und dazu wollen wir natürlich alle auch und ihr mit eurer Sendung und eurem Podcast ja auch euren Beitrag leisten.
So ist es. Und ja, wir sind mal gespannt. Ich meine, die Ampel ist bunt zusammengesetzt. Das heißt, die Koalitionspartner müssen sich ja auch gegenseitig jetzt immer erstmal gut erklären, was sie so vorhaben. Dann ist vielleicht der Transfer hin zu den Bürgerinnen und Bürgern gar nicht mehr so weit, denen es dann auch nochmal mit ähnlichen Worten zu erklären. Gibt es schon irgendein konkretes Datum, ein Ereignis, wo du sagst, hier 2022, da ist klimapolitisch was los oder da wird was los sein, wo wir irgendwie die Augen drauf richten sollen?
Ich kann es noch nicht an einem konkreten Datum festmachen, aber wir werden ab Januar den Beginn haben über die Verhandlungen auf europäischer Ebene. Also dieser Tage hatte die EU-Kommission nochmal ihr zweites Paket für das sogenannte Fit for 55, also 55% Reduzierung der Emissionen bis 2030 vorgelegt, und da werden jetzt, nachdem auch die deutsche Regierung wieder in Kraft ist und die Ämter besetzt sind, wird ab Januar die Verhandlungen über diese Gesetzespakete auf europäischer Ebene beginnen, und gleichzeitig, das wurde ja jetzt von der Ampelkoalition mehrfach bekräftigt, wird die Arbeit an einem Klimasofortprogramm im Januar beginnen, und das wird uns dann in den nächsten Monaten sehr, sehr intensiv begleiten. Also das heißt, es wird wieder Austauschrunden des sogenannten Klimakabinetts geben, dort wo die Transformationsminister zusammenkommen und ihre Vorschläge für Emissionsreduktion in ihren Sektoren Verkehr, Industrie, Energie konkret vorlegen werden. Wir werden eine starke Debatte um den Ausbau der erneuerbaren Energien und wie man das alles beschleunigen kann schon im nächsten Jahr bekommen. Das fängt alles im Januar direkt an. Also wir wissen schon aus den zuständigen Ministerien, dass sie die Arbeit aufgenommen haben.
Ja gut, dann richten wir den Blick ab Januar nochmal intensiver nach Brüssel und Berlin. Kai, vielen, vielen Dank auch, dass du fast das ganze Jahr jetzt immer mit auf Sendung dabei warst. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und euch allen bei German Watch ganz viel Erholung jetzt vielleicht mal über die Feiertage und dann, ne, wie die Bundesregierung auch, ab Januar wieder mit Volldampf. Ne?
Diese Wünsche gebe ich gerne zurück. Vielen, vielen Dank und ich freue mich immer wieder hier bei sein zu dürfen und auch euch eine schöne, gesegnete und friedliche Weihnachtszeit erstmal.
Danke, gebe ich weiter ans Team. Mach's gut, bis bald, bis nächstes Jahr. So.
Bis dann, Martin. Komm gut rein.
Ciao. Ciao. Jetzt ist mir, wie vorhin bereits angekündigt, zugeschaltet, ebenfalls aus Berlin vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, Jens Hilgenberg. Er ist Verkehrsexperte und ja, ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat, so kurz vor Weihnachten mir ein paar Fragen zu beantworten. Hallo Jens.
Hallo, schönen guten Abend.
Heute soll es ums Thema Verkehr, Mobilitätswende, Verkehrswende gehen, die dringend nötig ist. Meine Frage gleich mal zum Einstieg, wie muss denn eine Verkehrswende, eine Mobilitätswende aussehen, wenn sie wirklich wirksam Klimaschutz befördern soll, aber gleichzeitig auch, und das ist ja das Anliegen der Caritas, sozial gerecht bleiben muss? Das ist vielleicht gleich so die Masterfrage am Anfang.
Genau, das ist eine tagesfüllende Frage, damit kann man ganze Konferenzen bestreiten. Grundsätzlich muss man sagen, wir müssen da wirklich ernsthaft die ganze Sache angehen. Also so wie es jetzt aktuell ist, kann es nicht bleiben, sowohl aus ökologischen Gründen als auch aus sozialen Gründen. Und wir müssen zum einen eine Antriebswende angehen. Dazu steht auch viel im Koalitionsvertrag. Da habe ich auch gar keine Sorge, dass das kommt. Wir müssen zum anderen aber auch eine Mobilitätswende angehen. Und die Mobilitätswende muss selbstverständlich sozialverträglich sein. Und das heißt, dass wir aus der jetzigen Situation, wo man in weiten Teilen des Landes ohne eigenes Auto nicht mobil sein kann, wegkommen hin zu einem Mobilitätssystem, das für alle zugänglich ist, sowohl vom Preis her, also natürlich von der Barrierefreiheit her und von der Verfügbarkeit her so attraktiv ist, dass es jeden Menschen in diesem Land ermöglicht, von A nach B zu kommen, ohne ein eigenes Auto besitzen zu müssen. Und dass gleichzeitig die Menschen, die dieses System am Laufen haben, halten, vernünftig bezahlt werden, eine gute Ausbildung haben und tatsächlich auch Arbeitszeiten haben, die familienkompatibel sind. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Wenn wir mehr ÖPNV wollen, und das muss ja nicht immer nur der klassische 50-Mann-Bus sein, sondern es kann ja tatsächlich, können das ganz neue Systeme sein, die den klassischen ÖPNV ergänzen. Ridesharing und ähnliches, also dass man sich tatsächlich die Fahrten teilt. Früher hat man das mal Anrufsammeltaxi genannt. Aber dass man das tatsächlich auch einbettet in das Gesamtsystem und dass diese Menschen, die das als Gesamtsystem am Laufen haben, vernünftig bezahlt werden, vernünftig ausgebildet sind und auch das Ganze dann so gestalten können, dass sie auch gesund diesen Job machen können. Aktuell haben wir die Situation, dass wir im ÖPNV Menschen haben, die zwischendurch keine Zeit haben, auf Toilette zu gehen, dass es keine vernünftigen sanitären Anlagen für diese Menschen gibt. Und wenn wir das Ganze ausweiten wollen, müssen wir tatsächlich auch noch ausbilden. Wir brauchen mehr Leute in diesen Bereichen. Und dafür muss es attraktiv sein und dafür muss man tatsächlich Veränderungen vornehmen. Und am Ende des Tages muss es ein System geben, das weg von diesen Automassen, die ja immer mehr werden. Allein im letzten Jahr haben wir in Deutschland ca. 620.000 neue zusätzliche Autos auf unsere Straßen bekommen. Und das ist ein Mehr an Verkehr, aber nicht unbedingt ein Mehr an Mobilität. Und wir müssen weg davon, dass Mobilität immer gleichgesetzt wird mit Autoverkehr. Und gerade in den Bereichen, wo die Menschen wenig verdienen, ist das Problem, dass sie trotzdem ein Auto haben müssen, weil sie sonst nicht mobil sein können. Und viel ihrer Haushaltseinkommen dann für Mobilität aufwenden. Und wenn wir es schaffen, dass die Menschen weiterhin genauso mobil sein können, ohne ein eigenes Auto zu haben und ohne so viel Geld in die Mobilität stecken zu müssen, dann haben wir tatsächlich viel erreicht.
Das ist jetzt tatsächlich ein sehr, sehr dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Aber bleiben wir vielleicht mal dran und rollen es vielleicht mal schrittweise auf, weil also das Ziel ist klar, weniger motorisierter Individualverkehr, besserer ÖPNV, günstigerer ÖPNV, gerade für einkommensschwächere Haushalte, Handlungsalternativen in der Mobilität schaffen. Was muss da oder was kann auf dem Weg dahin Schritt für Schritt passieren? Weil von heute auf morgen ist es ja nicht möglich, irgendwie innerhalb von einem Jahr die ganze Struktur umzubauen. Und zweite Frage, kann das gelingen, wenn natürlich der ÖPNV teilweise kommunal geregelt wird? Dann haben wir eine Aktiengesellschaft, die irgendwie für den Bahnverkehr in Deutschland zuständig ist und so weiter. Also kann das gelingen? Und wie muss das Zusammenspiel dieser Player hier aussehen, zusammen mit den Verkehrsministerien, mit den behördlichen Stellen?
Also wenn es nicht gelingen könnte, würde ich es nicht fordern. Das ist schon möglich. Ist natürlich, wie Sie schon sagen, ein dickes Brett. Und da muss man wirklich jetzt auf allen Ebenen der Politik auch wirklich in diese Richtung wollen. Und wir haben aktuell das Problem in Deutschland, dass der ÖPNV kommunale Angelegenheit ist. Das heißt, die Qualität des ÖPNV hängt zum großen Teil von der Kassenlage der jeweiligen Besteller ab. Im ÖPNV ist es ja nicht so, dass die Deutsche Bahn beispielsweise kommt und sagt, so, wir fahren jetzt von A nach B mit dem und dem Zug, sondern das wird ja bestellt von der öffentlichen Hand. Und gerade Kommunen oder auch Landkreise mit geringen finanziellen Möglichkeiten sparen gerne an einem ÖPNV mit dem Argument, er wird ja eh nicht benutzt. Das ist dann so ein bisschen Henne und Ei, was war zuerst da, derjenige, der den ÖPNV nicht benutzt oder der ÖPNV, der nicht benutzt werden kann. Und da müssen wir weg von diesem aktuellen System der Finanzierung. Also es muss klar sein, dass die Finanzierung des ÖPNVs nicht von den Kommunen, von den Landkreisen allein getätigt werden kann. Natürlich müssen sie was dazugeben, aber der Hauptteil, also der große Teil, muss von bundespolitischer Ebene kommen, weil wir sonst die Situation haben, die wir jetzt haben. Die Qualitäten sind sehr, sehr unterschiedlich und das wird auch weiterhin so sein. Natürlich wird jetzt in einem kleinen Dorf im letzten Winkel der Pfalz nicht alle 10 Minuten ein Bus kommen. Das ist auch völlig illusorisch, das wird auch nicht passieren. Natürlich werden wir auch weiterhin Autos brauchen. Wir werden weiterhin motorisierte Individualmobilität haben. Aber das Ziel muss ja sein, dass die Personen dann diese individuelle Mobilität, also sei es jetzt ein Auto oder sei es aber auch ein E-Bike, dazu nutzen, um zum nächsten ÖPNV-Punkt zu kommen, um von da aus an ihre Fahrt weiter fortzusetzen. Und nicht, wie es aktuell ja ist, die Menschen steigen vor Ort, vor ihrem Haus, in ihr Auto ein und fahren bis zum Zielpunkt, der dann oft in einer Stadt liegt. Da müssen wir tatsächlich diese Mobilitätsketten müssen auf verschiedene Mobilitätsanbieter aufgeteilt werden. Und wenn wir es hinbekommen, dass das einigermaßen attraktiv ist, und dafür ist tatsächlich der Bund in der Verantwortung, dann kann das durchaus gelingen. Es wird viele Jahre dauern, deswegen muss man jetzt anfangen. Und es müssen natürlich die Angebote da sein, bevor es auf der anderen Seite Verschärfungen bei Preisen und Ähnlichem für die individuelle Motorisierung mit dem Auto gibt. Deswegen, also erst das Angebot schaffen, dann die Daumenschrauben auch ein bisschen anziehen. Aber das muss auch klar sein, dass das dann passiert. Und finanziell ist eigentlich genug Geld im Topf der Mobilität vorhanden. Es wird nur falsch ausgegeben gerade. Also Berechnungen des Umweltbundesamtes sagen, es sind ungefähr roundabout 60 Milliarden Euro klimaschädliche Subventionen. Und davon entfallen 30 Milliarden auf den Verkehr. Und davon kann man tatsächlich ein ganzes Teil abknapsen. Aktuell haben wir die Situation, dass gerade Besserverdienende in den ländlichen Räumen von der Entfernungspauschale profitieren. Sie profitieren in vielen Fällen vom Dienstwagenprivileg. Sie kriegen jetzt noch Kaufbeihilfen für Fahrzeuge, wenn sie sich ein Plug-in oder ein E-Fahrzeug anschaffen. Und diese Gelder kann man natürlich anders.
Ich habe jetzt auch gelesen, 7,5 mal mehr Dieselverbrauch gehen auf einkommensstarke Haushalte zurück. Das heißt auch insgesamt und wenn man sich anschaut, wie Autos, auch der Besitz von Autos verteilt ist in unserer Gesellschaft, dann wird es ja auch nochmal deutlich, dass hier gerade einkommensstärkere Haushalte sehr bevorteilt werden.
Ne? So ist es. Tatsächlich, das System soll nach Willen der aktuellen Politik so weitergeführt werden. Es ist auch im aktuellen Koalitionsvertrag nirgendwo die Rede von weniger Autos, von Alternativen zum Auto, die wirklich dafür sorgen, dass wir Verkehr verlagern. Das Wort kommt nicht vor. Mobilitätswende kommt nicht vor. Verkehrswende kommt nicht vor. Verkehrsvermeidung kommt nicht vor. Das sind tatsächlich sind wir aktuell an einem Punkt, wo das System sich festigt. Mit einem Zuwachs an Fahrzeugen, einem Zuwachs an großen Fahrzeugen, an übermotorisierten Fahrzeugen. Und ja, wenn wir von diesem System wirklich runterkommen wollen, dann müssen wir jetzt die Alternativen auf den Weg bringen.
Jetzt ist es so, Deutschland ist ja historisch gesehen ein Autoland. Ne? Die größten, mitunter der größte Automobilkonzern, aber auch viele weitere große Automobilkonzerne sind hier in Deutschland beheimatet. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Bekannten und habe ihm auch gesagt, Mensch, wir müssen doch irgendwie mal dieses Autodenken loswerden. Und er sagte, nee, für mich ist mein Auto mehr als nur ein Gegenstand. Mein Auto, damit verkörper ich mich. Das ist mein kleines Zuhause, mein erweitertes Zuhause. Ist es möglich, mit so einer Denke wirklich eine Mobilitätswende hinzukriegen? Gibt es vielleicht schon Zahlen oder Erhebungen, dass jüngere Menschen vielleicht schon einen ganz anderen Bezug zum Auto haben als vielleicht jetzt diese Generation Golf?
Es ist tatsächlich sehr, sehr ambivalent, würde ich sagen. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zwischen Stadt und Land. Ich selber komme vom Land gebürtig und es war das Größte in meinem damaligen Leben, mit 18 endlich Auto fahren zu können. Weil es tatsächlich Freiheit bedeutet hat zu dem Zeitpunkt. Weil es keine Alternativen gab. Es gab bei mir im Ort ging es sogar noch, aber in den Orten, wo meine Freunde und Freundinnen lebten, gab es keine Alternative zum eigenen Auto. Punkt. Und deswegen bedeutete ein Auto Freiheit. Und für viele tut es das immer noch. Und ich kann das auch nachvollziehen. Aber wir müssen auch schauen, ist es tatsächlich die Freiheit, ein Auto zu besitzen, oder ist es die Freiheit, ein Auto nutzen zu können? Und da sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo wir sagen, es muss jetzt nicht in jeder Straße, in jedem Dorf, vor jedem Haus nicht ein Auto, nicht, oder in vielen Fällen sind es ja zwei oder drei Autos stehen, sondern wenn jeder ein Auto hat in diesem pro Haus, und es gibt dann in der Straße noch zwei Carsharing-Fahrzeuge, dann ist der Bedarf in vielen Fällen ja abgedeckt. Da ist so tatsächlich der Ansatz. Es geht nicht darum, dass im ländlichen Raum morgen am Tag keiner mehr ein Auto hat. Darum geht es ja gar nicht. Das ist ja illusorisch. Das weiß ja auch ich, dass das nicht passieren wird. Deswegen ist es ja zum einen so wichtig, dass wir die Alternativen aufbauen. Gerade auch in Bereichen, wo neue Siedlungsstrukturen im Entstehen sind, dass man von vornherein das System ÖPNV vor Ort hat. Dass die Leute gar nicht in die Situation kommen, ein zweites, drittes Auto anschaffen zu müssen, aus ihrer Sicht, sondern dass sie schon von vornherein die Straßenbahn oder den Bus vor Ort haben. Das ist aber eher im suburbanen Bereich, nicht im ländlichen Bereich. Und im ländlichen Bereich ist es tatsächlich wichtig, dass wir schauen, wie Autos zukünftig aussehen. Und 2,5 Tonnen schwere SUVs sind halt nicht zukunftsfähig, egal mit welchem Antrieb sie durch die Gegend fahren. Das muss man ganz klar sagen.
Dummerweise verkaufen sie sich scheinbar nach wie vor ganz gut.
Und immer besser.
Ja, ja. Und immer besser. Jetzt ist es ja so, dass die Politik schon lange von der großen Verkehrswende spricht. Damit meint allerdings die Umstellung auf motorisierten Individualverkehr, nämlich nicht mehr mit dem Verbrennermotor, sondern als mit dem Elektromotor, mit Akkus. Also E-Autos, Umstellung auf E-Autos ist gerade das große Wort. Sie haben es jetzt zwar schon mal anklingen lassen, aber Stand jetzt gewinnt man den Eindruck, dass die Automobilhersteller gerade alle sagen, wunderbar, wir machen jetzt E-Autos und dann soll jeder genauso viele E-Autos haben, wie er davor Autos mit Verbrennermotor irgendwie dastehen hatte. Beurteile ich da vielleicht so die Innovationskraft der großen Automobilhersteller in Deutschland, unterschätze ich die vielleicht, denken die vielleicht auch an weniger Wachstum? Wobei ich kann es mir nicht vorstellen, es sind ja Aktienunternehmen, die müssen ja eigentlich, haben ja das Ziel, Profit zu erwirtschaften. Also wie kriege ich das in Einklang, ne? Dass ich
Das ist für mich schon so eine große Frage.
Also völlig zu Recht, Sie haben gesagt, das System verlangt es, dass mehr Profit gemacht wird, und genauso ist es ja. Es geht am Ende des Tages um Profit. Und wir sehen es gerade sehr, sehr, sehr gut, denn durch die Probleme mit den Halbleitern, die Hersteller nicht bekommen können, wegen Lieferschwierigkeiten, weil sie zum einen zu spät bestellt haben, weil sie dachten, dass in der Corona-Krise die Bestellzahlen runtergehen, was sich nicht bewahrheitet hat, sind sie im Moment nicht in den Lagerautos in dem Ausmaß zu produzieren, wie sie nachgefragt werden. Sie konzentrieren sich also aktuell vor allem auf die Fahrzeuge, mit denen sie besonders hohe Margen haben, mit denen sie viel Gewinn machen. Und damit können sie ihre Gewinne steigern. So, es geht also tatsächlich, man kann als Autokonzern mehr Umsatz generieren und trotzdem weniger Autos bauen. Das geht. Ist tatsächlich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht ideal, weil man nämlich auch weniger Menschen braucht. Die braucht man aber, wenn man jetzt umsteigt auf E-Mobilität, auf E-Autos, tatsächlich ohnehin. Also das ist eine Entwicklung, die ist nicht mehr aufzuhalten. Transformation in der Automobilindustrie wird bedeuten, wir haben auch weniger Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Das weiß auch die IG Metall, die stellt sich darauf ein. Wir sind mit der IG Metall und anderen Gewerkschaften diesbezüglich in Gesprächen. Das ist eine Entwicklung, die kommt. Und wenn wir diese Chance jetzt nutzen und die Konzerne ihre Produktionskapazitäten nicht ins Unermessliche ausweiten, dann können wir es vielleicht hinkriegen, dass wir in Deutschland weniger Autos haben, aber ob wir tatsächlich weltweit weniger Autos haben, das wage ich stark zu bezweifeln in den nächsten Jahren. Wir haben gerade gestern Ankündigungen gehört, dass BMW jetzt seine SUVs nicht mehr in den USA, sondern zukünftig in China produzieren will. Und das heißt, weltweit haben wir tatsächlich viele Länder, die noch im Aufholen sind, wenn ich das mal positiv kommentieren will. Also, leider ist es tatsächlich eher ein sich abhängig machen vom Auto. Und da waren wir als westliche Industrieländer ein schlechtes Vorbild. Und dieses schlechte Vorbild haben sich leider zu viele zum Vorbild genommen und streben dem nach. Und in dieser Situation sind wir vor allem in Schwellenländern, die jetzt nach wie vor aufholen und die tatsächlich auch sich angeschaut haben, was für Fahrzeuge aktuell gerade sich sehr, sehr gut in westlichen Ländern verkaufen und das auch kopieren. Das heißt, ja, weniger Autos in den Städten auf jeden Fall. Da habe ich gar keinen Zweifel. Im ländlichen Raum hoffe ich in Westeuropa, zumindest in Deutschland, auch, dass weniger Autos da zukünftig sein werden. Nicht keine Autos, aber weniger Autos. Aber weltweit, glaube ich, ist der Trend nach wie vor so, dass wir mehr Autos sehen werden. Und deshalb ist ja so wichtig, wie das Auto aussieht.
Eben. Und den Punkt angesprochen, es gibt viele Menschen, die auch befürchten, dass gerade in Schwellenländern, die in Zukunft eben noch einen großen Wachstumsmarkt in dem Sektor irgendwie haben, dass hier ganz dringend auch dieser Technologiesprung gleich geschafft werden muss. Das heißt, dass da gar nicht erst der Verbrennungsmotor kommt, sondern dass da gleich die neue Technologie, auf die wir uns ja gerade hinbewegen, in den westlichen Industrieländern kommen kann. Ist das realistisch oder also ich war vor ein paar Jahren in Afrika und habe gesehen, wo unsere alten Diesel fahren, ne? Die kein Partikelfilter haben oder ähnliches.
Ja, aber wenn Sie in Afrika waren, haben Sie auch gesehen, dass man in Afrika den Spruch, also quasi das Festnetztelefon komplett übersprungen hat. So, also es gibt sowohl als auch. Also es wird weiterhin so wahrscheinlich so sein, dass erstmal unsere alten Verbrenner noch weiter entweder in Osteuropa oder in Afrika fahren. Wenn wir dann aber in das Elektroauto einsteigen, ist das ja mit einem hohen Aufwand an Ressourceneinsatz verbunden. Und dann werden wir als westliche Industrie uns das nicht leisten können, dauerhaft Ressourcen zu importieren, um daraus Fahrzeuge zu bauen, um dann die Ressourcen relativ günstig wieder abzugeben. Also bei den Verbrennern ist es ja so, dass wir die quasi verramschen, weil wir sie sonst ordnungsgemäß entsorgen müssten. die Wertstoffe wieder rausholen, die Schadstoffe wieder rausholen. Das ist natürlich alles sehr, sehr teuer. So ein Auto nach Afrika abzuschieben oder nach Osteuropa ist natürlich viel attraktiver. Wenn wir aber einen hohen Ressourceneinsatz in den Autos haben, dann müssen wir zusehen, dass wir diese Ressourcen im Land halten, in einen Kreislauf, in eine Kreislaufwirtschaft gehen. Und dann werden tatsächlich dieses System der alten Karren, die jetzt über die Weltmeere geschippert werden, dieses wird es aus meiner Sicht so nicht mehr geben, weil dann die Elektroautos vor Ort so lange gefahren werden, bis sie einen gewissen Punkt erreicht haben, wo sie aus welchen Gründen auch immer nicht mehr attraktiv für die Nutzung sind. Und dann muss man sehen, dass man die Rohstoffe aus diesem Fahrzeug wieder herausbekommt und sie dann kreislaufmäßig in ein neues Fahrzeug investiert.
Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, schon quasi in so eine Nische. Mich würde nochmal das Thema Handlungsalternativen bei der Mobilität interessieren. Sie haben den ÖPNV angesprochen. Der ist gerade für Menschen mit geringem Einkommen schon heute extrem wichtig, um mobil zu sein, gerade in Städten. Im ländlichen Raum aber auch, ist man auch stark davon abhängig, sowohl eben, also viele vulnerable Bevölkerungsgruppen, auch alte Menschen, die vielleicht nicht mehr in der Lage sind, selbst Auto zu fahren, die dann auch noch zum Arzt müssen etc. Jetzt ist es so, dass seit der Jahrtausendwende der ÖPNV um circa 80% durchschnittlich sind die Tickets im ÖPNV preislich angestiegen, wohingegen der Spritpreis mehr oder weniger inflationsbereinigt seither wesentlich geringerem Maße gestiegen ist. Auf was ist das zurückzuführen? Ist jetzt wirklich seit 21 Jahren grottige Verkehrspolitik gemacht worden, die überhaupt nicht an morgen gedacht hat? Oder wäre das jetzt zu eindimensional, die Beurteilung?
Da spielen natürlich viele Faktoren rein. Und ein wesentlicher Faktor ist, dass es vielen Menschen hierzulande so gut geht, dass sie vom ÖPNV sich abwenden konnten und eigene Autos angeschafft haben. Und dadurch hat der ÖPNV an Bedeutung für die Menschen verloren und dann ist er auch so ein bisschen aus den Augen der Menschen entschwunden. Und wenn es aus den Augen entschwindet, dann entschwindet es oft auch aus der Politik, und wenn sich die Politik nicht mehr drum kümmert, dann ist das auch ganz schnell, dass das Ganze ja auch verschwindet. Und diese Situation hatten wir in weiten Teilen, dass der ÖPNV einfach verschwunden ist, weil er offensichtlich von der Mehrzahl der Menschen nicht mehr benötigt wurde. Und Sie haben es ja ganz gut gesagt, so Autofahren ist de facto, klar, wenn es jetzt die Leute sagen, die aufs Auto angewiesen sind, werden mir widersprechen, aber Autofahren ist de facto billiger geworden, ist halt zu billig geworden. Und ÖPNV ist zu teuer geworden. Ich selber sehe es, wenn ich meine Eltern besuche im ländlichen Raum, was da so ein Ticket kostet, um von einem Ort in den anderen zu fahren. Das ist einfach nicht attraktiv. Und das hängt damit zusammen, dass immer weniger Fahrgäste, gerade die Linien abseits der großen Metropolen und abseits der Hauptstränge, dann finanzieren müssen. Also es ist tatsächlich oft eine Querfinanzierung, und am Ende des Tages ist ein guter Service, eine gute Anbindung, gerade im ländlichen Raum, wo es keine Geldbringer gibt im ÖPNV, schwierig umzusetzen. Und am Ende wird es dann alles insgesamt teurer und es wird immer unattraktiver, und das führt dazu, dass immer mehr Leute dann sagen so, ja, dafür nimm Geld, kann ich mir ja gleich ein Auto kaufen. Und das ist halt so eine Spirale, und wir müssen im Prinzip dafür sorgen, dass die Spirale in die andere Richtung geht, und das ist nur möglich dadurch, dass es preislich attraktiv ist, den ÖPNV zu benutzen, und natürlich auch verbindungstechnisch und auch Anschlusssicherheit, Sauberkeit, Verlässlichkeit, das sind halt alles Punkte. Aber es wird ganz, ganz dringend nötig sein, dass die Bundespolitik und die Landespolitik sich da zusammensetzen und dafür sorgen, dass die Attraktivität da gesteigert wird.
Sie haben vorhin zu Beginn gesagt, erst wenn eine Handlungsalternative vorhanden ist, können Menschen zum Beispiel auf dem Land, die bis jetzt eben auf das Auto als Transportmittel, um zur Arbeit zu kommen, irgendwie erst dann kann man den eigentlich auch an der Preisschraube drehen und kann den dann auch über so eine, ja, eine Lenkungswirkung erzielen, indem man am Spritpreis meinetwegen was macht. Jetzt ist es so, dass wir sowieso schon eine CO2-Bepreisung eingeführt haben, 25 Euro pro Kilo, pro Tonne CO2-Äquivalent. Und viele Stimmen, also auch wir als Caritas fordern, dass dieser CO2-Preis deutlich erhöht wird, damit er wirklich Wirkung entfaltet. Wir fordern auch allerdings natürlich einen sozialen Ausgleich, steht auch so im Koalitionsvertrag. Wie der genau aussehen wird, wird man sehen. Aber so ein Klimageld als Rückvergütung empfinden wir zum Teil, zumindest aus sozialer Sicht, als guter Anpack. Um noch einmal darauf zurückzukommen. Also ich wohne jetzt auf dem Land, muss jeden Tag zur Arbeit kommen und kann das nur mit meinem Auto. Was sage ich einer Person, die darauf angewiesen ist und jetzt nicht zu den Supergutverdienern gehört? Muss man der jetzt einfach sagen, naja, die nächsten 10 Jahre musst du einen sauren Apfel beißen und weiter mit deinem alten Diesel fahren, egal wie sehr die Preise steigen? Oder muss man da... Oder kann man vielleicht schon was anderes sagen? Kann Politik da vielleicht andere Antworten schon geben?
Also wir als BUND haben ja auch den Ansatz der Rückvergütung des CO2-Preises pro Kopf an die Bevölkerung, ist unsere Forderung. Das heißt, dass dann jemand, der wenig CO2 ausstößt, wenig fossile Kraftstoffe verbraucht, am Ende des Tages sogar mit einem Plus rausgehen könnte, wohingegen Leute, die viel fliegen, ein großes Auto fahren, weite Strecken fahren, viel heizen, tatsächlich am Ende des Tages höher belastet würden. Das ist unser Ansatz. Klar ist, wir brauchen so eine Lenkungswirkung schon. Aber wir müssen tatsächlich die Leute, die jetzt schon einen hohen Anteil ihres Einkommens für Mobilität und Heizen aufwenden, müssen wir entlasten. Das ist ganz klar. Und wenn man anschaut, wie man von A nach B kommt, um zu seiner Arbeit zu kommen, dann kann die Antwort am Ende des Tages nicht sein, dass ich die Mobilität billig halte, damit die Menschen an die Arbeit kommen, sondern die Antwort muss sein, die Leute müssen so entlohnt werden, dass sie sich von ihrem Lohn leisten können, tatsächlich dann auch die Mobilität zu bezahlen. Und oft trifft es halt die Leute, die jetzt im Niedriglohnsektor arbeiten. Und da ist gar keine Frage, da müssen die Löhne einfach nicht einfach, sondern die müssen steigen. Und dann wird halt ein Schuh draus. Und nicht sagen, wir halten jetzt die Mobilität künstlich billig, damit die Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten, weiterhin zur Arbeit kommen können, sondern okay, wir müssen sie aus dem Niedriglohnsektor holen. Das muss die Aufgabe der Politik sein.
Ja, eine wichtige Aufgabe. Ich würde jetzt ganz am Schluss, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir sind schon relativ weit mit unserer Zeit, noch einen Blick in die Zukunft wagen. Also zum einen haben wir jetzt Jahresende vielleicht schon mal den Blick ins nächste Jahr zu wagen. Und da würde ich gerne mal fragen, was sind vielleicht, gibt es schon irgendwelche Termine, irgendwelche Ereignisse, die schon mal ihren Schatten vorauswerfen, wo Sie als Verkehrsexperte ganz genau nächstes Jahr draufschauen werden? Das würde mich einmal interessieren. Und zum anderen vielleicht mal so einen kleinen Zeitsprung in die Zukunft. Wenn uns diese Mobilitätswende gelingt und wir wirklich im Verkehrssektor unsere Emissionswerte stark abbauen, wie sähe es dann bei uns aus? Genau, also die beiden Fragen zum Abschluss würden mich total interessieren. Also einmal nächstes Jahr und einmal vielleicht Blick ins Jahr 2050. Aber also ein utopischer bitte, kein dystopischer.
Schon klar. Nächstes Jahr ist viel in der Schwebe. Der Koalitionsvertrag gibt eine Menge her, ist aber wenig konkret, was konkrete Maßnahmen angeht, die auf Bundesebene eingeleitet werden sollen. Eine Diskussion, die wir begleiten werden als BUND, ist die Diskussion um den Autobahnneubau. Wie viel brauchen wir da noch? Wie kann man ihn neu gestalten? Wir haben auch ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das belegt, dass die jetzigen Planungen ohne Rücksicht auf Klimaschutz, ohne Rücksicht auf Umweltschutz so nicht rechtens sind, so nicht verfassungsgemäß sind. Und das werden wir deswegen ganz genau beobachten, wie die Autobahn Diskussion da weitergehen wird. Ein weiteres ist diese ganze Diskussion rund um klimaschädliche Subventionen. Auch da werden wir uns natürlich einmischen. Mit einem grünen Klimaschutzminister erwarten wir tatsächlich, dass da einiges passiert. In welche Richtung das genau geht, müssen wir schauen. Aber so konkret wie beispielsweise letztes Jahr oder dieses Jahr, dass wir eine IAA-Demo haben, wo wir als BUND auftreten mit anderen, um da dann eine Großdemo zu veranstalten. So Termine haben wir noch nicht. Politisch passiert einiges, auch auf europäischer Ebene. Aber das sind eher so kleine Stellschrauben. Und die Vielzahl der kleinen Stellschrauben führt dazu, dass wir die Diskussion hochhalten werden. Auch die Diskussion um die sozialverträgliche Mobilität. Das ist tatsächlich...
Auch Landtagswahl in Niedersachsen, VW-Bundesland.
Nordrhein-Westfalen also steht ja auch an. Also da ist tatsächlich
NRW
einiges los nächstes Jahr. Und das werden wir natürlich nutzen, um diese Themen da weiter voranzuzeigen. Das Jahr 2050, idealerweise ist es so, dass jede Person für die Wege, die sie noch erledigen muss, mehr oder weniger sich keine Gedanken machen muss, wie man von A nach B kommt, sondern es gibt Mobilitätsangebote, die idealerweise zu einem nach Hause kommen, einem abholen, dann zum nächsten Umsteigepunkt bringen und dass ich dann über verschiedene Formen der Mobilität meine Wege erledigen kann. Und größere Städte werden weitgehend autofrei sein, zumindest private Autos wird es kaum noch geben. Natürlich wird es Fahrzeuge geben für Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind. Das ist immer bei uns mitgedacht, haben wir auch bei Umweltzonenregelungen und sowas immer mitgedacht, gar keine Frage. Aber der Normalverbraucher ohne Einschränkungen wird kein eigenes Auto mehr in der Stadt haben. Im ländlichen Raum wird es hoffentlich auch deutlich weniger Fahrzeuge geben. Der Transport wird vernünftig gesteuert sein. Das heißt, es werden nicht mehr Krabben zum Poolen nach Marokko gekarrt, sondern die werden vor Ort verarbeitet. Wenn wir überhaupt noch Krabben essen, das glaube ich auch nicht. Und wir werden vor allem hoffentlich zurückkommen zu der Nahversorgung in den Dörfern und in den Stadtgebieten. Wir haben in den letzten Jahren selbst mitverschuldet allesamt, dass sich Wohnen, Arbeiten und Vergnügen und Konsum so aufgeteilt haben. Und man für alles mobil sein muss. Man braucht, um zum nächsten größeren Einkaufszentrum auf der grünen Wiese zu kommen, ein Auto. Man braucht, um zum Arbeitgeber zu kommen, oft ein Auto. Und wenn man das tatsächlich wieder besser durchmischt, dann kann man viel Verkehr sparen und trotzdem mobil bleiben. Also man ist ja, das ist auch oft ein Trugschluss, die Leute denken, wir sind alle viel mobiler, weil wir Strecken von 300, 400 Kilometern zurücklegen. Nein, man ist mobil an der Anzahl der Wege. Wenn ich jeden Tag 5 Wege bei mir im Stadtviertel zurücklege und eine andere Person fährt einmal am Tag 100 Kilometer durch die Gegend, dann bin ich im Stadtviertel mit 5 kurzen Wegen mobiler als die andere Person. Das ist tatsächlich das, wo wir wieder hinkommen müssen, dass wir Mobilität nicht über Entfernung definieren, sondern dass wir tatsächlich mobil sind, um mobil zu sein. Und wir haben ja jetzt durch die Pandemie ja schon Entwicklungen, die sich natürlich noch verstärken werden, dass Arbeitsteilung und auch solche Termine, wie wir ihn auch heute gemeinsam haben, stattfinden können, egal wo die Personen sind. Also früher hätten wir uns irgendwo in einem Raum getroffen, sie hätten ein Aufnahmegerät mitgebracht und wir hätten uns unterhalten. So sitze ich in Berlin in meinem Büro. Ich weiß gar nicht, wo sie sitzen.
In Freiburg im Breisgau. Also ganz
sehen Sie? In Freiburg im Breisgau. So, das wäre früher eine Riesenstrecke gewesen. Für einen von uns beiden, vielleicht für beide, hätten wir uns in Frankfurt am Main getroffen oder was. So, was wir heute schon wieder an Energie gespart haben, weil wir es so gemacht haben, wie wir es gerade machen, das ist, glaube ich, eine große Möglichkeit, die wir verstärkt nutzen werden. Da müssen wir auch gar nicht bis 2050 gucken, das können wir 2025 schon nochmal ausgeweitet haben. Und da gibt es tatsächlich, glaube ich, tolle Möglichkeiten, viel Verkehr einzusparen und dafür zu sorgen, dass die Menschen trotzdem weiter gut, sozial und ökologisch mobil sind.
Aber Straßen, Autobahnen, sowas wird schon noch geben.
Ich hoffe im deutlich verringerten Maße. Also ich hoffe erstmal darauf, dass es keinen oder möglichst wenig neue noch gibt und dass wir dann in eine vernünftigere Nutzung gehen der Verkehrswege. Das heißt, nicht mehr eine Person in einem Fahrzeug, das 2,5 Tonnen wiegt und mit 200 über die linke Spur fährt, sondern dass man tatsächlich schaut, das wird natürlich alles vernetzt sein bis dahin, man wird die Abstände automatisch einhalten. Es wird sicherlich Systeme geben, wo man sich einklingt und wieder ausklingt und im Endeffekt den Rest der Zeit in einer Art Zug unterwegs sein wird, auch auf Straßen. Bei LKW gibt es das schon, das nennt sich Platooning. Und da gibt es da 1000 Spielarten in diese Richtung. Aber wichtig ist tatsächlich, dass wir energieeffizienter unterwegs sind, dass wir ressourceneffizienter unterwegs sind, dass wir mit möglichst wenig Lärm unterwegs sind und dass wir den Ressourcenverbrauch, auch was die Fläche angeht, minimieren. Und vielleicht wird es auch die ein oder andere Anwendung im Luftbereich geben, aber das ist aus nach meiner Sicht aktuell aus Energieeffizienzgründen eher unwahrscheinlich.
Spannend. Wir können gespannt sein, wie sich es entwickelt. Ich habe es vorhin schon auch mit dem Kai Bergmann von Germanwatch davon gehabt, dass wir schon auch irgendwie jetzt mit ganz viel Zuversicht irgendwie ins nächste Jahr gucken und auch in die Zukunft gucken. Das stimmt mich so am Ende des Jahres immer ganz froh, wenn man irgendwie dann nicht total depressiv da sitzt und sagt, oh je, das kann nichts werden. Also klar, wir wissen, die äußeren Umstände sehen nicht rosig aus, aber ich fand das jetzt nochmal ein ganz gutes Bild, um so ein bisschen zu gucken, wohin kann es denn gehen, wenn wir wirklich Mobilitätswende einleiten. Deswegen vielen, vielen Dank, Jens Hilgenberg, nach Berlin. Und ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ganz viel Energie, um nächstes Jahr die Verkehrspolitik zu begleiten und vielleicht auch pro Klimaschutz an der einen oder anderen Stelle zu beeinflussen. Danke.
Ja, vielen Dank. Ich gebe die Wünsche zurück und auch an alle Hörerinnen und Hörer. Kommen Sie zur Ruhe, feiern Sie mit Ihren Lieben und nächstes Jahr geht's los mit der Mobilitätswende für uns alle.
Und alle ins Auto setzen an Weihnachten und rumfahren. Nicht. Also, danke und bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war sie, die letzte Folge des Jahres. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch der Caritas Klima-Podcast allgemein gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter, liked uns, schreibt Kommentare. Wir freuen uns über jede Empfehlung und jede weitere Zuhörerin. Das Klimateam im Deutschen Caritasverband macht jetzt erstmal ein bisschen Weihnachtspause. Wir sind dann aber wieder ab 10. Januar für euch da, für eure Fragen und Anliegen. In der Zwischenzeit schauen wir aber auch mal in die Mails, wenn es dringend ist. Also bitte gerne immer schreiben bei Fragen rund um Klimaschutz und Caritas und sozialgerechten Klimaschutz an klimaschutz@caritas.de. Schaut bei uns auf dem Blog vorbei, klima.caritas.de. Abonniert unseren Newsletter und folgt uns auf allen Kanälen. Wir freuen uns total, wenn auch im nächsten Jahr dann wieder viele Leute hier einschalten und sich für sozialgerechten Klimaschutz interessieren. Jetzt wünsche ich euch allen, die zugehört haben, ein besinnliches Weihnachtsfest, viel Gesundheit, negative Corona-Tests, was kann man denn noch so wünschen dieses Jahr? Ja, einen böllerfreien Rutsch dann bis nächstes Jahr. Macht's gut. Tschüss.
Sie hörten eine Folge des Caritas Klima Podcasts, gefördert durch die European Climate Foundation. Redaktion Martin Herzig, Deutscher Caritasverband. Mehr Infos unter klima.caritas.de.